Dinero. Moneta.
Gary.
Coña.
Moneycracy facts.
Money.
Moneycracy rules the world.
Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast aus der Moneycracy-Reihe, welche die Herrschaft des Geldes in unserer Gesellschaft beleuchtet. Geld verleiht Macht und seit Jahrhunderten ist Herrschaft ohne Geld nicht vorstellbar. Heute wollen wir einige aktuelle Beispiele betrachten, wie sich die Herrschenden der Welt ihr universelles Schmiermittel beschaffen und wie sich die Wechselwirkung von Reichtum und Macht in der aktuellen Spitzenpolitik präsentieren. Im ersten Beispiel wenden wir uns einem sehr durchgeknallt wirkenden, aber äußerst begabten modernen Machtmenschen zu, Donald Trump. Dieses politische Irrlicht, das sich skurriler und unwahrscheinlicher wohl nicht einmal H.P. Lovecraft hätte ausdenken können, versteht es meisterhaft, sich die nötigen Millionen für seine Eroberung der ultimativen Machtposition dieser spätkapitalistischen Welt zu beschaffen. Sein letzter Coup kann als Lehrstück gelten, wie man aus nichts tatsächlich innerhalb kurzer Zeit Milliarden schöpft. Falls ihr also knapp bei Kasse seid oder zur Rettung der Welt einige hundert Millionen braucht, hier kommt die Anleitung à la Donald Trump. Die Aktion beginnt im Oktober 2021. Twitter, der weltweit bekannteste Nachrichtendienst, war noch nicht von einem anderen Finanzhasardeur, zu dem wir später noch kommen, gekauft worden. Daher hielt sich die Plattform zu diesem Zeitpunkt noch an gewisse selbstgegebene Regeln und sperrte Donald Trumps Account und löschte Teile seiner Tweets, die offensichtlich Lügen und Verschwörungstheorien verbreiteten. Entsprechend reagierte Trump mit wütenden und beleidigenden Tiraden, aber der gelernte Narzisst ließ sich nicht unterkriegen. Er würde der Welt zeigen, wie ein richtig guter Kurznachrichtendienst auszusehen hatte, und gründete unmittelbar die Plattform Truth Social, soziale Wahrheit. Soziale Wahrheit hat keine andere Funktion, als der Welt Donald Trumps Wahrheit mitzuteilen. Andere bedeutende Personen mit Mitteilungsbedürfnis nutzten diesen Dienst nicht. Er bildete alleine die perfekte mediale Blase für Trump und seine Anhänger, welche die Botschaften retruthen konnten und ihre Verschwörungsnarrative ungestört und frei von Widerspruch ausleben konnten. Soweit so unerfreulich aus Sicht einigermaßen rational denkender Menschen. Aber wie konnte der mit Dutzenden von Gerichtsverfahren beschäftigte Werbeträger für schlechte Haarfärbemittel damit auch noch hunderte Millionen Dollar scheffeln? Eigentlich kostet so ein Dienst Geld. Es müssen Server und Verbindungen bereitgestellt werden und es bedarf Administrationen für Technik und Inhalt. Immerhin, die Inhalte müssen nicht moderiert werden, denn Donalds Wahrheiten benötigen natürlich keine Moderation. Dennoch entstehen Kosten. Rund 30 Angestellte hat die Plattform. Serverkapazitäten müssen gemietet werden, die Infrastruktur bereitgestellt und gewartet werden. Entsprechend kostet so ein privater Kanal zur Beeinflussung der Massen also eine Menge Geld. Und die Mächtigen in aller Welt müssen für ihre jeweiligen Sprachrohre erhebliche Summen locker machen. Italiens rechter Ministerpräsident Giorgia Meloni. Ja, sie besteht auf der männlichen Berufsbezeichnung, weil alles andere linker Genderpopulismus wäre. Also Ministerpräsident Giorgia Meloni hat sich gerade offiziell den größten italienischen Fernsehsender Rai Uno unterworfen, um ihre politischen Botschaften an die Leute zu bringen. Bezahlen für diese mediale Indoktrination darf in Italien das Volk selbst, also die Steuerzahlerinnen. Stamping boots on the concrete, fist rise to the sky, through clouds of oppression. Our spirits too high. You were unbreaking, freedom's taking back the world that's ours, no need for faking. In the heat of it all, we stand undivided.
Where is all the freedom gone in us ignited?
In solch einer günstigen Situation ist Donald Trump noch nicht. Wie kann er also mit seiner privaten Wahrheitsplattform auch noch Geld verdienen? Dazu müssen wir jetzt ein wenig tiefer in die Börsenspekulation einsteigen und hoffen, den Ablauf verständlich vermitteln zu können. Die ursprüngliche Betreibergesellschaft von Truth Social gehörte Trump und einigen Familienmitgliedern und UnterstützerInnen. Finanztechnisch handelte es sich also um ein Unternehmen mit mehreren Kapitaleignern. Mit diesem Unternehmen wollte Trump an die Börse gehen, um Kasse zu machen. Ein solcher Börsengang wird normalerweise über eine Bank oder ein anderes großes Finanzinstitut vorbereitet und vollzogen. Die Bank prüft dabei die Finanzlage und den Wert des Unternehmens, versucht Nachfrage bei potenziellen KäuferInnen zu stimulieren, stellt die Einhaltung der Regeln für börsennotierte Unternehmen sicher und bestimmt schließlich einen ersten Ausgabepreis für die Aktie. Dieser wird so gewählt, dass mit entsprechender Nachfrage und auch ausreichender Kaufbereitschaft bei Ausgabe gerechnet werden kann. Für ihre Mühe erhält die Bank meist ein Aktienpaket des neu gelisteten Unternehmens. Welchen Wert würde die Trump-Media-Aktie an der Börse haben? Schauen wir uns die Daten an. Die einzige Einnahmequelle der Plattform ist Werbung. Da kommen etwa 4 Millionen Dollar im Jahr zusammen, etwa so viel Umsatz wie bei einem mittleren Handwerksbetrieb in einer Kleinstadt. Dem stehen allerdings Ausgaben von 55 Millionen gegenüber. Die Plattform hat 500.000 NutzerInnen, also im Vergleich zu X mit 75 Millionen und 142 Millionen auf Facebook verschwinden wenige. Trump rechnet dennoch damit, dass einige Tausende seiner Jünger Anteile an diesem Netzwerk zur Verbreitung Trumpscher Wahrheit kaufen würden. In seinem Größenwahn und in der Absicht, möglichst viel Geld zu machen, sollte es 135 Millionen Aktien geben. Der 135 Millionste Anteil an einem Unternehmen mit dem Umsatz eines durchschnittlichen Handwerksbetriebs, welches bislang nur Verluste macht und kein Geschäftsmodell besitzt, um jemals in die Gewinnzone zu kommen, wäre bereits mit 2 Cent sehr hoch bezahlt. Auch die übrigen Vorgaben für einen Börsengang konnte das Schrottunternehmen kaum erfüllen. Es wäre nichts geworden mit dem geplanten Einsammeln von Millionen. Daher wählte Trump einen Sonderweg über den Verkauf an eine Mantelgesellschaft, im börsenamerikanischen Sonderform SPAC genannt. Diese sogenannten reversen Börsengänge stellen eine weitere Verrücktheit im modernen Finanzcasino dar. Hierbei wird zunächst eine Kapitalgesellschaft gegründet, die Geldern von Anlegern einsammelt. Zunächst hat diese Gesellschaft nur viel Geld und wenn sie eine funktionierende Buchhaltung und einige andere Formalien einhält, keine Schwierigkeiten, sich an einer Börse listen zu lassen. Das heißt, Aktien auszugeben und Gelder einzusammeln. Dann wird eine erfolgsversprechende, bislang nicht börsennotierte Firma gesucht und mit den Eigentümern verhandelt. Ist eine Einigung erzielt, verschmelzen die beiden Firmen. Börsentechnisch betrachtet beschließt die bereits an der Börse gelistete Kapitalgesellschaft eine Sachkapitalerhöhung über die Einbringung der gekauften Gesellschaft gegen Ausgabe von neuen Aktien. Ein großer Teil der neuen Aktien geht an die bisherigen Kapitaleigner der gekauften Gesellschaft, den anderen Teil bekommen die Anteilseigner der Kaufgesellschaft im Tausch mit ihren bisherigen Aktien. Zeitnah wird die Kaufgesellschaft abgewickelt und Vorstände der Vereinigten Gesellschaft neu besetzt. In der Regel mit den Führungspersonen der gekauften Gesellschaft. Über dieses Verfahren ist dann das bisher private Unternehmen an die Börse gekommen und die bisherigen Anteilseigner sind damit im Besitz von börsennotierten Anteilen an ihrer Firma. We'll be right back.
In unserem Fall hält Trump selbst rund 80 Millionen dieser Aktien. Weitere Anteile sind im Besitz von Führungskräften der Firma, also beispielsweise Trump Junior und andere Vertraute. Natürlich wurde bei diesem Deal nicht die oben angesprochenen fairen 2 Cent pro Aktie erzielt, sondern stattdessen sorgten Getreue und die Spekulantinnen der Mandelgesellschaft durch gezielte Käufe dafür, dass die Aktie am Einführungstag bis über 70 Dollar stieg. Damit waren Trumps Aktien, also seine Anteile an seiner verlustbringenden Ramschfirma, schlagartig über 5 Milliarden Dollar wert. Nicht sehr überraschend fiel der Kurs wenig später auf etwa die Hälfte. Aber das macht für Trump immer noch 2,5 Milliarden. Er kann sie im Moment nur noch nicht realisieren, denn das Aktiengesetz verbietet ihm als Insider den Verkauf seiner Aktien in den ersten 6 Monaten. Es ist zu erwarten, dass bis dahin der Börsenkurs noch weiter gesunken ist und in dem Moment, wo Trump und seine Spießgesellen tatsächlich beginnen, im größeren Stil zu verkaufen, wird er wohl noch weiter verfallen. Aber der Zweck wird für den erprobten Bankrotteur Trump bereits jetzt erfüllt. Formal liegen im Moment Aktien im Wert von über 2 Milliarden in seinem Depot. Diese können ihm als Sicherheit für andere Transaktionen dienen und ihm auch ermöglichen, die Kredite für seine vielen Millionen Dollar hohen Gerichtskautionen zu besichern. Er verfügt nach diesem Coup in gut trumpistischer, postfaktischer Weise über Milliarden, die es zwar nicht gibt, die er aber benötigt und einsetzen kann. Dafür haben dann innerhalb weniger Wochen einige tausend überzeugte Anhänger, Jünger und Kleinanleger, welche am Anführungstag treu die Aktien ihres Idols kauften, bereits 50% ihres Investments eingebüßt. Sie werden noch weiteren Verfall hinnehmen müssen, wenn sie ihre Aktien am einzig wahren Kurzmitteilungsdienst je verkaufen wollen. Aber natürlich würden Trumps folgsame Schäfchen solches nie tun. Aber noch einmal zur Klarstellung. Die ursprüngliche Idee einer Aktie ist niederschwellige Beteiligung an einem Unternehmen mit der Aussicht, an dessen Gewinnen entsprechend dem Anteil beteiligt zu werden. Die Idee der Aktie hat sich in der Wirtschaftsgeschichte als äußerst fruchtbar erwiesen und viele Entwicklungen in den letzten 150 Jahren überhaupt erst möglich gemacht. Wir haben diese Zusammenhänge in unserem Podcast Nummer 3 mit dem Titel Kapitalismus, Kapitalvermehrung als Daseinszweck bereits genauer erörtert. Hört da gerne bei Bedarf und Interesse noch einmal rein. Eine andere Form, an der Entwicklung einer Firma als Aktionär zu profitieren, besteht darin, dass die Firma wächst, also mehr wert wird, weshalb auch der Wert des eigenen Anteils steigt, was sich dann im steigenden Aktienkurs ausdrückt. Wenn nach einiger Zeit die Aktie wieder verkauft wird, ist dann der Kurs höher als der Einstiegspreis. Das heißt, der Aktionär erzielt auch diesen Kursgewinn. Nichts von diesen beiden Möglichkeiten, an einer Aktie zu profitieren, gilt für die Trump-Aktie. Das Unternehmen macht keine Gewinne und ist in der Summe nichts wert, sondern besteht aus Schulden. Innerhalb der traditionellen Aktienlogik kann damit durch einen Aktienkauf kein voraussichtlicher Gewinn erzielt werden. In unseren modernen postfaktischen Kapitalmärkten gestaltet sich dies jedoch anders. Hier kann ich immer noch hoffen, mit leicht undurchsichtigen Marktmanipulationen zu profitieren und einen Dummen zu finden, der mir meine wertlose Schrottaktie zu mehr Geld abkauft, als ich selbst bezahlt habe. Inzwischen beruht leider sehr viel im aktuellen Finanzgeschehen auf dieser Suche nach dem noch größeren Dummkopf. Für Trump hat das Ganze bereits geklappt. Er hat ausreichend Dummköpfe gefunden und sich das notwendige Kapital verschafft. Man muss bei Donald Trump anerkennen, dass er es sehr gut versteht, die Spielregeln des durchgedrehten Finanzmarktkapitalismus zu seinen Gunsten zu nutzen. Niemand war gezwungen, die Aktien seines hoffnungslosen Unternehmens zu kaufen. Dennoch taten es offenbar genügend. Auch die Anteilseigner der kaufenden Mantelgesellschaft scheinen ausreichend Gründe gefunden zu haben, in dieses hoffnungslose Unterfangen zu investieren. Diese Fähigkeit, anderen Menschen gegen jede Vernunft das Geld aus der Tasche zu ziehen, hat Donald Trump bereits in der Vergangenheit mehrfach bewiesen. Er wurde groß mit Casinos in Atlantic City an der Ostküste der Vereinigten Staaten. Der Küstenort ist ein altes Ferien- und Spielerparadies. In meiner Jugendzeit, die ich teilweise in den Staaten verbracht habe, fuhren wir mit alten Autos über das verlängerte Wochenende dorthin, um am Strand ausgiebige Partys zu feiern. Trump baute dort in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts mehrere pompöse Casinos. Das Geld dafür borgte er sich von unterschiedlichen Investoren, was jetzt für sich genommen noch nicht ungewöhnlich ist. Niemand verfügt über mehrere hundert Millionen Dollar in der Nachttischschublade, um ein solches Projekt ohne Fremdkapital zu realisieren. Die Probleme entstanden vielmehr dann durch die Umstände, wie das vollzogen wurde. Trump ließ sich sein Geld zu überhöhten Zinsen, was dazu führte, dass die Casinos niemals genug abwarfen, um auch nur die Zinszahlungen zu decken. Das ganze Unterfangen war bereits in der Finanzplanung zum Scheitern verurteilt und hätte unter seriösen Überlegungen so nie begonnen werden dürfen. Dennoch konnte Trump mit dem Bau seiner Casinos viele Millionen Dollar für die Projekte einsammeln. Die Zeche des letztendlich ungedeckten Finanzplans bezahlten dann Jahre später andere. Wir können an diesem Ablauf die nächste Lektion des modernen Wirtschaftens lernen. Wenn du und ich als normale Menschen einen Kredit bei der Bank aufnehmen, müssen wir diesen natürlich in einer ausgemachten Zeit zusammen mit den Zinsen und Zinseszinsen zurückzahlen. Eine solche regelmäßige Rückzahlung der geliehenen Summe erwartet bei großen Investitionen, wie beispielsweise einem Casinobau, niemand. Die Schulden werden einfach ins Unendliche weiter verlängert. Man sagt in der Finanzsprache weiter gerollt. Sollte ein Investor doch einmal sein investiertes Geld benötigen, dann verkauft er sein Investment, also seine Schuldscheine, die er besitzt, und damit auch seinen Anteil an dem Casino, das inzwischen in Atlantic City steht, an den nächsten Investor. Auch hier besteht also der Kern des Spieles, vor allem bei fragwürdigen Investitionen, im Finden des nächsten, noch größeren Dummen. Abgesehen aber von diesem Weiterreichen des Investments, werden solche Schulden nie zurückgezahlt. Als das bekannteste Trump-Casino, das Taj Mahal, eine seit Jahren vor sich hin rottende Ruine 2021 zum Abriss gesprengt wurde, schauten die finalen Dummen dann eben in die Röhre. Also, zurückzahlen musste Trump seine riesigen Schuldenbergen für seine drei Casinos sowieso nicht. Aber es wurde erwartet, dass er die Zinsen als Gewinn für die Investoren pünktlich bezahlte. Das konnte Donald nicht, da er als miserabler Manager nicht in der Lage war, die notwendigen Summen als Überschüsse für seine Zinszahlungen zu erwirtschaften. Das war wahrscheinlich auch gar nicht sein Interesse. Er sonnte sich, sein Ego, sein Image in den Protzbauten und zog in den Jahren seines Besitzes so viel wie möglich Kapital aus den Unternehmungen, die ihm ja nicht wirklich gehörten. Kurz bevor die Casinos pleite gingen, brachte er sie an die Börse, vergleiche die Geschichte mit Truth Social, kassierte nochmal ab und überließ den Scherbenhaufen den kleinen und großen Aktionärinnen. Alle drei Trump-Casinos gingen pleite. Verlierer waren nicht nur die Aktionäre und Geldgeber, sondern auch die Angestellten. Ihre Renten- und Sozialversicherungsansprüche, die in den USA nicht staatlich geregelt sind, sondern über das einzelne Unternehmen laufen, wurden in der Konkursmasse verbraten. Also, während der spätere Präsident nach glaubwürdigen Untersuchungen einen mehrfachen Millionenbetrag aus seinen maroden Unternehmen plünderte, gingen seine Angestellten ihrer Rente verlustig. Zahlreiche lokalen Firmen gingen in Konkurs, da Trump seine Rechnungen nicht pünktlich bezahlen konnte. Wie immer im Kapitalismus, wenn auf der einen Seite Geld gemacht wird, muss es an einer anderen Stelle verloren werden. Dabei fällt das Geld, wie bei einer umgekehrten Schwerkraft, stets von unten nach oben, also von den Armen zu den Reichen. Warum das so ist und dass es im kapitalistischen System auch gar nicht anders sein kann, haben wir in vielen Folgen von Monetcracy besprochen und erklärt.
Wenden wir uns einer anderen Spielart virtuellen Werts und des Geldverdienens nicht durch Arbeit, sondern durch windige Investments zu. Wir hatten vorhin bereits Twitter erwähnt, den bekanntesten Kurznachrichtendienst der Welt. Die Mächtigen liebten Twitter, denn damit war es viel leichter geworden, Botschaften an die Untertanen zu versenden. In der Vor-Twitter-Zeit musste eine Pressekonferenz einberufen werden, dazu mussten die JournalistInnen kommen und es war ungewiss, ob diese auch alles so weiter verbreiten würden, wie es sich die jeweiligen Mitglieder der Machtelite vorstellten. Außerdem gab es Situationen, in denen man unverständlicherweise gar nicht an der Macht war, sondern erst dahin wollte. Dann kamen die JournalistInnen gar nicht. Niemand erfuhr von den eigenen genialen Einfällen und den Lösungen schwierigster Probleme, welche die Mitglieder einer erst aufstrebenden Elite gefunden hatten. Das alles änderte sich mit Twitter. Nun konnte jeder und jede in Echtzeit die Welt mit den eigenen Gedanken und Statements beglücken, rund um die Uhr, falls notwendig, mehrmals am Tag. Zuvor konnten vielleicht Präsidenten wöchentlich eine Pressekonferenz abhalten. Schon Minister waren eher auf einmal im Monat verwiesen und alle niedrigeren Chargen hatten Mühe, überhaupt in den Medien und ins öffentliche Bewusstsein vorzudringen. Bei Twitter konnte jeder sein Statement loswerden und wenn es interessant und originell genug war, auch breite Öffentlichkeit erreichen. Twitter hat den globalen Diskurs zweifellos demokratisiert. Wenn auch um den Makel, dass auch jeder Idiot sich Gehör verschaffen kann. Und auch wenn es ähnliche Verbreitungsmethoden vorher schon gab, ist mit den sozialen Medien erst der Durchbruch in einer kommerziellen Form gelungen, um so viele Menschen zu erreichen. Deswegen gehört eben die Idee auch zu jenen, die die weltweite Informationsgesellschaft vorangebracht haben. Aber auch solche epochalen Ideen verdienen nicht notwendigerweise Geld. Obwohl Twitter zweifellos sehr erfolgreich als Angebot war, konnte der Dienst in den 16 Jahren seines Bestehens seit 2006 nur 2017 und 2018 Gewinne verzeichnen. 2022 kaufte Elon Musk, damals reichster Mann der Welt, Twitter für 44 Milliarden Dollar. Natürlich hat auch er diese Summe nicht in der Nachttischschublade liegen. Der Deal wurde überwiegend als Aktientausch gestaltet. Die Twitter-Aktien wurden mit Tesla-Aktien bezahlt. Wenn man die Kaufaktion ein wenig abstrahiert, kann festgestellt werden, Musk erhielt eine große Menge überbewerteter Aktien, indem er eine etwas kleinere Menge noch stärker überbewerteter Aktien eintauschte. Der Zeitpunkt wirkte auf den ersten Blick nicht schlecht gewählt, denn damals standen die überteuerten Tesla-Aktien 50% höher als heute. Zum erfolgreichen Geschäft wurde es dennoch nicht, denn durch sein Missmanagement verlor Twitter zwischenzeitlich in X umbenannt massiv an NutzerInnen, Reichweite und Einnahmen. Der aktuelle Wert kann nur geschätzt werden, denn es werden keine Anteile öffentlich gehandelt. Viel ist aber von den ehemals 44 Milliarden nicht mehr übrig, weshalb eben Donald Trump Elon Musk wiederum anbieten könnte, einfach die Spielkarten, sprich Aktien, zu tauschen. Beide Großkapitalisten verstehen es prächtig, ihre virtuellen Millionen in praktische und konkrete Macht umzumünzen. Donald Trump will mal wieder US-Präsident werden und Elon Musk würde danach sicher gerne von ihm übernehmen. Die Verknüpfung von Geld und Macht wird an den amerikanischen Präsidentschaften sehr deutlich. Alle Präsidenten, von denen ihr je gehört habt, waren Multimillionäre, bevor sie das Amt antraten, mit Ausnahme von Harry S. Truman, dem Nachfolger Roosevelts. Weiterhin haben alle Präsidenten der letzten 100 Jahre ihr Vermögen durch die Präsidentschaft im weiteren Lauf deutlich erhöht, in den letzten Jahrzehnten in der Regel vervielfacht. Die enge, scheinbar unauflösliche Verknüpfung von Geld und Macht haben wir jetzt in 20 Folgen dieses Podcasts betrachtet. Das amerikanische Politsystem führt diese Liaison beispielhaft vor Augen.
Bridges burn, no turning back. With every scar we learn, leave the past all black. Graffiti walls, our stories told. In spray paint speech, our truths so bold. We're heroes in the flood.
Zum Abschluss dieser Podcast-Sendung wollen wir noch einmal betrachten, wie Mensch am besten superreich wird, falls ihr nach dem eben Gehörten auch einmal ganz nach oben wollt. Dazu haben wir uns die 10 reichsten Männer und Frauen nach der bekannten Forbes-Liste angesehen. Eine kurze Strukturanalyse zeigt Folgendes. Von den 20 reichsten Personen unseres Planeten sind 15 US-Amerikanerinnen. Bei den Männern gibt es noch einen Franzosen und bei den Frauen 5 ohne US-Pass. Wenn man schaut, wie man in die Liga der absolut Superreichen kommt, gibt es offenbar 2 sichere Wege. Erben führt in 11 Fällen an die Weltspitze, in 8 Fällen wurde ein Tech-Unternehmen gegründet. 9 Männer aus den USA haben ihr Vermögen zu Lebzeiten selbst erworben. Alle anderen Vermögen wurden ererbt bzw. in einem Fall erheiratet. Das entspricht anderen Erkenntnissen dieses Podcasts. Geld als universelles Machtmittel neigt dazu, dort zu kumulieren, also sich anzuhäufen, wo bereits viel Geld ist. Getreu nach dem altbekannten Motto, die erste Million ist die schwerste, werden große Reichtümer, wenn sie einmal erworben sind, rechtssicher über Generationen weitergegeben. Der amerikanische Traum vom Tellerwäscher zum Millionär wird daher zu 99,9% das bleiben, was er ist, ein Traum. Auch in den USA wandert ein Dollar am liebsten dorthin, wo schon viele seiner Artgenossen sich befinden. Allerdings, das zeigt diese kurze Analyse der Superreichen auch, sind die USA dennoch das Land auf der Welt, wo die äußerst geringen Chancen zum ganz großen Aufstieg dennoch am besten zu verwirklichen sind. Wir sind am Ende dieses Podcasts angekommen, hoffen euch ein paar Einblicke in die Hochfinanz vermittelt zu haben und wie eben auch dort noch aus nichts Geld und damit Macht geschöpft werden kann. Für heute verabschieden wir uns. Am Mikrofon jetzt zuletzt und verantwortlich für die Sendung war Frederic Liberatou. Die Musik wurde ebenfalls von Frederic Liberatou unter Verwendung von Groovepad erstellt. Das findet ihr kostenlos im Apple Store oder bei Google Play. Weiterhin wurde die Oido-Software benutzt. Die findet ihr ebenfalls momentan noch kostenlos im Internet. Die jeweils erstellte Musik unterliegt nicht der GEMA und ist royalty-free. Soweit von uns erstmal. Habt's gut und bis zum nächsten Mal.
Bridges burn, no turning back. With every scar we learn, leave the past all black. Graffiti walls, our stories told. In spray paint speech, our truths so bold. We're heroes in the flood. Fight back, fight back. Spirits rise, shadows blend with hope in our watchful eyes. The city's hot, the city's hot. Still beats through pain, we've got our dreams. They won't be changed.